Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen bei Reporter Insights, der Podcast der Reportageschule Reutlingen und von Reportagen FM. Ich bin David Fuhrmann und ich moderiere den heutigen Podcast, wie auch schon die vorletzte Folge, zusammen mit meiner lieben Kollegin Dün Kort. Hallo Dün.
Hallo. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über große Recherchen und stellen unseren Gästen Fragen zum Journalismus, die wir uns stellen und bei denen wir hoffen, dass sie euch da draußen auch interessieren.
Wir beschäftigen uns aktuell sehr viel mit unserer Zukunft. Unser Jahr in Reutlingen neigt sich dem Ende zu. Im Dezember ist alles vorbei und danach geht es für uns in die Praktika.
Ja, das wird bestimmt total spannend, verschiedene Redaktionen kennenzulernen, sich so ein bisschen ranzutasten, wie es beruflich weitergehen könnte. Ganz sorgenfrei sind wir dabei natürlich nicht.
Es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Branche leider sehr geprägt ist von Konkurrenzdenken und Vereinzelung. Deshalb sprechen wir heute mit zwei Journalistinnen, die sich einem Kollektiv angeschlossen haben. Die Mitglieder vom Selbstlaut-Kollektiv wollen sich gegenseitig unterstützen und empowern und arbeiten auch gemeinsam. Wir wollen von ihnen wissen, ist das vielleicht die Lösung in einem Beruf, der oft frustrierend, zermürbend und auch ziemlich prekär sein kann? Dafür haben wir Carolina Kaltschnee und Timo Stukenberg vom Selbstlaut-Kollektiv eingeladen. Erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, freut mich.
Ihr seid ja, arbeitet ja beide frei und zwar mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Caro, was sind denn so deine Spezialgebiete?
Also meine Spezialgebiete sind aufgrund meines Studiums und meiner Herkunft tatsächlich Osteuropa bzw. Polen. Also ich bin regelmäßig in Polen und beschäftige mich da mit gesellschaftlichen Themen, Veränderungen in der Gesellschaft und die Politik. Also es kann mal ein schwieriges Thema sein, es kann aber auch ein Interview mit dem ehemaligen polnischen Präsidenten sein, was politisch als auch gesellschaftlich ist. Das sind so ein bisschen meine Schwerpunkte.
Und bei dir, Timo?
Ja, ich bin auch jetzt seit, ich würde sagen, 12 Jahren ungefähr freier Journalist, habe auch eine ganze Menge verschiedener Themenfelder abgegrast. Bin jetzt seit bestimmt 5, 6 Jahren beim Thema Gefängnisse hängen geblieben. Das Thema Strafen, Justiz, bin darüber auch kein großer Fan des Strafvollzugs geworden. Und genau, ich habe vor ein paar Jahren dann zusätzlich noch angefangen, zur extremen Rechten zu recherchieren. Und jetzt seit ungefähr einem Jahr habe ich mich schwerpunktmäßig auf das Thema geschlechtsspezifische Gewalt konzentriert.
Also ihr kommt alle aus verschiedenen Richtungen und trefft euch im Selbstlaut-Kollektiv. Ihr schreibt ja auch auf eurer Website, wir sind davon überzeugt, dass Journalismus neue Organisationsformen braucht, wenn er machtkritisch und klischeefrei sein will. Ist denn das Selbstlaut-Kollektiv ein politisches Projekt, Caro?
Ich würde es nicht als politisches Projekt bezeichnen, aber einen Raum, in dem politische Projekte vielleicht Platz finden oder in dem wir sicher sind, dass wir einen gemeinsamen Grundkonsens haben oder uns bei sehr vielen ethischen Fragen und auch berufsethischen Fragen doch sehr einig sind. Also natürlich ist dieser Raum da auch aufgrund unserer Unterschiedlichkeit sich zu treffen, aber der Austausch ist auf Basis eines gewissen ethischen Grundkonsens.
Und ihr seid wie viele Mitglieder? 14, oder?
Ja, genau.
Mit 14 Menschen zusammen ohne Hierarchien arbeiten, ist das nicht ganz schön anstrengend oder funktioniert das gut?
Ich glaube, es ist so ein bisschen die Abwägung, mit einem Chef zusammenzuarbeiten, kann auch ganz schön anstrengend sein. Also klar, bestimmte Entscheidungsprozesse dauern länger, bestimmte Absprachen dauern länger, aber die Hoffnung ist natürlich immer, dass am Ende alle hinter dieser Absprache stehen oder hinter dieser Entscheidung stehen.
Das heißt, ihr diskutiert dann viele Entscheidungen auch einfach aus?
Also das ist ja der Sinn von Hierarchielosigkeit im Grunde genommen, dass es keinen Chef gibt und trotzdem ist es immer sinnvoll, gemeinsam auch zu entscheiden, wer hat jetzt den Hut auf oder wer entscheidet zumindest, in welche Richtung es geht. Wir wissen, glaube ich, alle, dass wenn 14 Menschen, die einfach woanders herkommen und woanders hinwollen, unterschiedlichst, also die auf einen Nenner zu bringen, ist gar nicht so leicht und deswegen entscheiden dann alle 14 oder eben je nach Projekt und projektbezogen, wer die Person ist, die dann so ein bisschen zumindest dafür sorgt, dass die Richtung beibehalten wird.
Also ihr arbeitet ja auch zusammen an Projekten dann. Wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann einen Google-Doc und dann schreiben da 14 Leute irgendwelche Absätze rein? Oder könnt ihr das mal beschreiben, wie so ein Prozess bei euch aussieht?
Also ich muss sagen, zum Glück haben wir noch nie mit 14 Leuten an einem Text gearbeitet, weil ich weiß nicht, ob das wirklich ein erfolgsversprechendes Modell ist. Aber wir haben jetzt zuletzt, also für die Annabelle, einen großen Femizide-Report für über die Schweiz geschrieben und da waren wir zu fünft. Und wir haben dann verschiedene Rollen sozusagen. Also auch schon bevor es ans Schreiben geht, wir haben nicht im ganzen Kollektiv, aber sozusagen in einer Untergruppe von, ich glaube, wir waren 7 oder 8 Leute, haben wir uns verschiedene Aufgaben gegeben, also von Hintergrundrecherche über Koordination. Dann gab es einzelne Leute, die, also ReporterInnen, die rausgefahren sind. Dann gab es Personen, die den Text zusammengeschrieben haben und hinterher waren auch noch einzelne Leute dafür verantwortlich, das bei Social Media zu pushen. Wir machen auch zum ersten Mal so eine Impact-Veranstaltung. Genau, also es ist von vorne bis hinten haben wir verschiedene Rollen, die aber nicht alle nur mit dem Schreiben zu tun haben.
Wie verteilt sich das denn genau?
Das wird dann wieder unhierarchisch entschieden sozusagen, aber manchmal auch aus pragmatischen Gründen. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich bei der letzten Recherche hatte ich einige Wochen mehr Zeit, weil ich bei anderen Auftraggebern wusste, dass da eine Sommerpause ist zum Beispiel und ich wusste, ich könnte eher im Land umherreisen oder mehr diese Reporterin-Rolle einnehmen. Das heißt, es war dann schon in dem Moment klar, dass ich mehr unterwegs bin und weniger die Schreibtisch-Schreib-Zusammenarbeit erledige. Zumindest war das für mich klar. Das heißt, also es gibt eher so ein bisschen den pragmatischen Ansatz und dann aber auch jetzt in dem Fall, deswegen war das ganz gut, dass Timo da gerade erzählt hat, weil Timo nämlich diese Schreibarbeit übernommen hat. Also die Texte, die dann bei ihm angekommen sind, dass er die zusammengeschrieben hat, was ich zum Beispiel in dem Fall gar nicht so gekonnt hätte.
Ja, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage von Vorlieben, eine Frage von Kapazitäten. Manchmal geht es auch darum, Dinge auszuprobieren. Das ist natürlich auch irgendwie ein großer Vorteil, dass man sich an eine andere Person dranhängen kann, also eine andere Person aus dem Kollektiv dranhängen kann, die zum Beispiel super fit in Social Media ist, die sich gut mit bestimmten Recherchemethoden auskennt. Und dann kann man von der auch so ein bisschen was lernen oder auch Radio zum Beispiel.
Ja, du hast ja gerade das Jahresprojekt angesprochen. Dieses Jahr ging es bei euch um Femizide. Und ihr habt dann die Rechercheergebnisse im Verlauf des Jahres dann über verschiedene Formate ausgespielt. Vorletzte Woche ist ein ausführlich recherchierter Report zu Femiziden im Schweizer Magazin Annabelle erschienen, was du eben meintest. Caro, könntest du uns kurz erklären, was so ein Jahresprojekt eigentlich genau ist?
Ein Jahresprojekt bedeutet, dass wir, bevor das Jahr startet, uns zusammensetzen und einmal in die Runde werfen, von welchen Dingen wir ausgehen, dass sie im nächsten Jahr entweder relevant sind oder für uns interessant oder so groß, dass wir sie gerne als Gruppe realisieren möchten. Und dann zieht sich das eigentlich einige Wochen hin, in denen ein bisschen hin und her überlegt wird, welches Themengebiet, das sind ja dann doch große Themen, also genau in dem Fall Femizid ist ja jetzt kein konkreter Protagonist, keine konkrete Protagonistin. Es ist auch keine einzelne Geschichte, es ist ein großer Themenkomplex. Und sich auch darauf zu einigen oder klar zu sein, dass diese Arbeit sowohl mit einer größeren Gruppe als auch über einen langen Zeitraum oder längeren Zeitraum, nämlich im Grunde genommen ein Jahr geht, da ist es schon ein bisschen sinnvoll, sich da vorher wirklich mit auseinanderzusetzen. Und das tun wir in Gruppencalls und auch einzeln. Also, dass wir einzeln überlegen, können wir diese Thematik überhaupt bearbeiten? Ist das für mich realistisch? Ich gehe dann so ein bisschen das Jahr durch. Habe ich Zeit, habe ich Kapazität, mich auch so lange mit einer Thematik auseinanderzusetzen? Kann ich das? Und das machen wir eben auch im Team oder im Kollektiv. Und Anfang des Jahres geht es dann los, idealerweise.
Und das begleitet euch dann das ganze Jahr über immer wieder, also auch in verschiedenen Formaten?
Das ist in verschiedenen Formaten, genau. Wir haben zu Beginn des Jahres versucht zum Beispiel über Förderungen oder über Stipendien einen größeren Rahmen für eine Geschichte zu schaffen. Das ist uns dann nicht gelungen, weil es doch zu groß war als Thema und wir vielleicht auch zu viele sind. Das ist aber nicht schlimm, weil wir uns trotzdem gesagt haben, dass die Thematik so wichtig ist und wir das unbedingt machen wollen, dass wir uns entschieden haben, verschiedene Ausspielwege zu wählen. Also wir recherchieren gemeinsam, wir suchen auch eventuell gemeinsam ProtagonistInnen, wir backuppen uns gegenseitig und entscheiden dann, jetzt zum Beispiel in unserem Fall, ich bin eher eine Person, die Reportagen schreibt. Timos Fokus war aber auch viel zum Beispiel eben Audio oder Radio. Das heißt, wir haben schon von vornherein in der Gruppe die Möglichkeit, verschiedene Ausspielformen zu wählen und das machen wir auch.
Wir würden jetzt einmal reinhören in euren Report zu Femiziden im Schweizer Magazin Annabelle, damit die Hörerinnen einen Eindruck davon bekommen.
Yeah. Femizide passieren weltweit, in jedem Land, jeder Kultur, jedem Umfeld. Die Tatabläufe und Täterprofile unterscheiden sich zwar geringfügig. Im Kern zeigen sie jedoch alle dasselbe Muster. Es geht um Männer, die Frauen aufgrund ihres Geschlechts und bestimmter Vorstellungen von Weiblichkeit töten. Die individuellen Motive, extreme Eifersucht, Besitzansprüche oder Abwertung, sind Ausdruck einer strukturellen patriarchalen Ungleichheit. In allen gesellschaftlichen Bereichen sinkt die Mordrate. Nur die Zahl der Femizide bleibt nahezu konstant. Wie kann das sein?
Ihr habt für den Text in Spanien, in Deutschland und der Schweiz recherchiert und dafür Betroffene und Initiativen getroffen und sehr viele Hintergründe zusammengetragen. Mit wie vielen Menschen habt ihr denn während der Recherche gesprochen und hätte man diese Recherche auch alleine hinbekommen können?
Wie viele Gespräche in diese Recherche eingeflossen sind, ist wirklich schwer zu sagen. Also Paul hat zum Beispiel extrem viel Hintergrundrecherche betrieben, hat viel mit WissenschaftlerInnen gesprochen, in ganz vielen Gesprächen mit Betroffenen, mit ExpertInnen, mit Menschen aus der Täterarbeit, mit Menschen aus Frauenschutzeinrichtungen und so weiter, erfährt man natürlich auch ganz viel, was dann wiederum in den Text einfließt. In diesem Text zu Wort gekommen sind, glaube ich, 6 Menschen oder 7 Menschen. Und die Frage, hätte man das auch alleine gekonnt? Also ich hätte es nicht alleine gekonnt. Um in Spanien zu recherchieren, hilft es schon sehr, eine erfahrene Auslandsreporterin wie Anne zu haben, die sehr gut Spanisch spricht, die sich mit dem Thema auskennt, die sich im Land auch einigermaßen auskennt. Oder eine Reporterin wie Caro zu haben, die dann dorthin fährt und die unsere Ansprechpartnerin persönlich trifft. Also ich habe den Text ja zusammengeschrieben und das kann, glaube ich, hilfreich sein, so eine Rolle zu haben, also oder noch eine Person zu haben, die das dann übernimmt, weil man dann die ganzen Eindrücke von der Recherche runterschreiben kann. Das sammeln wir dann alles in einem Dokument und dann macht eine Person, in dem Fall ich, dann einen geraden Text daraus.
Das heißt, alle haben sozusagen in dieses Dokument reingetragen und dann hast du am Ende sortiert oder habt ihr dann auch zusammen sortiert? War irgendwer unglücklich, weil irgendwas rausgeflogen ist?
Nee, wir hatten tatsächlich irgendwie eine relativ klare Trennung so zwischen Schreibtisch und Straße. Also Paul, der die Hintergrundrecherche gemacht hat, und ich haben uns so eine Struktur überlegt. Und mit der sind dann unsere Reporterinnen losgegangen und haben dann sozusagen diese Struktur mit Leben gefüllt. Und ich habe das dann größtenteils noch glatt gezogen.
So zusammenzuarbeiten. Wir haben das hier in der Reportageschule auch ein paar Mal gemacht und wir lernen ja vor allem dieses Reportagenschreiben, also das, was man so ein bisschen despektierlich als Edelfederjournalismus bezeichnen könnte auch. Und ich finde, manchmal ist das gerade das Reportagenschreiben, wo es so sehr um die beobachtende Stimme, irgendwie die eigene Autorenstimme geht und so weiter, zusammen gar nicht so einfach. Einfach weil es unterschiedliche Stile gibt und ja aber auch, weil man unterschiedliche Sachen sieht und auf unterschiedliche Sachen achtet und die natürlich, wenn man einen Text alleine schreibt, immer wieder auf die gleichen Sachen achtet und dann passt es am Ende zusammen oder in der Regel passt es dann einigermaßen zusammen. Funktioniert das bei euch? Wie funktioniert es? Oder geht es, weil es halt so eine Reportform ist, eher als eine klassische Reportage?
Ich habe schon den Eindruck, dass die Reportform, das Format uns schon geholfen hat dabei. Also ich kann ja sagen, ich habe 4 verschiedene Texte auf dem Schreibtisch bekommen. Die waren schon sehr unterschiedlich, also einfach vom Stil her. Und genau, also und auch von der Erzählweise. Also wir hatten viele verschiedene Protagonistinnen, die für die verschiedene Aspekte zu dieser Geschichte beigetragen haben. Und es war jetzt aber keine Entwicklung entlang einer Protagonistin. Hätte man auch machen können, war aber nicht das Format, das wir gewählt haben. Auch einfach, weil der Bedarf jetzt bei dem Thema Femizide nach sehr konstruktiven und lösungsorientierten Formaten relativ groß ist. Deswegen auch die Idee, wie ist es in Deutschland, wie ist es in Spanien, also was können wir besser machen, wo steht die Schweiz beim Kampf gegen Femizide. Deswegen haben wir das Format gewählt und das ist, glaube ich, auch ein bisschen einfacher zu schreiben. Ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, ob man sich dafür besser kennen muss oder schon länger zusammenarbeitet oder so. Das gibt es bei uns im Kollektiv auch, dass einzelne Leute Reportagen zusammenschreiben oder dann eben als Fotografinnen und als Schreibende zusammen losziehen.
Mir ist aufgefallen, dass bei eurem Jahresprojekt 2023, das war ein Text im Zeitdossier, das war eine Rekonstruktion eines verheerenden Bootsunglücks vor Lampedusa. Da gab es einen Hinweis auf euer Kollektiv. Dieser Hinweis wurde auch gedruckt. Jetzt gerade im Annabelle-Report habe ich diesen Hinweis nicht gesehen. Da waren in der Autorenzeile dann die einzelnen Namen aufgelistet. Ist das etwas, worüber man auch verhandeln muss als Kollektiv mit dem Medium? Also, dass das Kollektiv abgedruckt wird?
Auf jeden Fall. Also, ich meine, der Standard ist eine Byline mit einem oder zwei oder manchmal drei Namen. Aber das haben wir bei dem Annabelle-Text auch. Wir haben vorne im Inhaltsverzeichnis der Ausgabe ist noch ein Foto von uns drin und so der Verweis auf uns als Kollektiv. Also wir haben das da sozusagen mit rein verhandelt. Aber es ist natürlich was, was man der Redaktion nochmal extra sagen muss.
Wie reagieren Redaktionen denn, wenn ihr als Kollektiv auftretet?
Also wir haben zum Beispiel versucht, mit unseren Fotografinnen zusammenzuarbeiten, weil wir auch gesagt haben, das ist ein Kollektivprojekt. Das hat nicht gut funktioniert. Also es sind am Ende Illustrationen geworden. Das war laut der Redaktion eine Layout-Entscheidung. Das hat jetzt nichts mit uns als Kollektiv zu tun. Aber da treten wir natürlich schon als Kollektiv auf. Und das ist also war jetzt in dem Fall natürlich auch bitter, dass wir dann sozusagen Teil von, also unsere Fotografinnen sozusagen nicht mitnehmen konnten. Ansonsten versuchen wir schon immer, also bei so größeren Projekten, uns auch als Kollektiv zu platzieren. Einfach weil diese Arbeit auch kollektiv entstanden ist.
Und verstehen Redaktionen das generell, dass ihr ein Kollektiv seid? Also nehmen die das an?
Also ich habe da jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, aber ich denke schon. Also wir sind ja auch nicht das erste Kollektiv und nicht das einzige Kollektiv, auch wenn es jetzt nicht so viele gibt. Aber die Idee, dass sich freie JournalistInnen zusammenschließen, um gemeinsam zu arbeiten, um auch gemeinsam gegenüber Redaktionen aufzutreten, das spielt jetzt in der praktischen Arbeit oder in der praktischen Auseinandersetzung mit der Redaktion oft nicht so eine große Rolle. Also wir versuchen natürlich jetzt auch nicht ständig die AnsprechpartnerInnen bei uns im Kollektiv für die Redaktion zu wechseln, weil das ja für alle Beteiligten nervig wäre. Deswegen unterscheidet sich das von der Zusammenarbeit bei der Redigatur zum Beispiel nicht groß von anderen Projekten.
Wie macht ihr das eigentlich mit dem Geld? Gibt es da einen gemeinsamen Topf, in den alle etwas einzahlen, auch wenn sie alleine Aufträge angenommen haben?
Nee, gibt es nicht. Also wir teilen uns bestimmte Infrastruktur über Mitgliedsbeiträge und genau für größere Rechercheprojekte überlegen wir uns dann immer je nach Aufwand, wer hat da wie viel Aufwand reingesteckt, wie wir das am Ende entlohnen.
Caro, jetzt wenn du erst ein Jahr dabei bist, was war denn dann der springende Punkt, warum du gerne Teil des Kollektivs werden wolltest? War das ein finanzieller oder ist das wirklich so eine Idee von, das sind mehr Werte, die ich im Journalismus sehen möchte?
Also ein finanzieller Grund nicht. Das war nicht ausschlaggebend, eher ein ideeller. Als freie Journalistin und dann auch noch in Köln, also hier ist zwar auch schon auch eine Medienstadt, hier liegt der Fokus eben auf anderen Medien, ein bisschen auf Comedy, auf Fernsehen mehr. Und das führt dazu, dass ich doch oft alleine am Schreibtisch sitze, aber auch alleine rausgehe. Und das war eigentlich für mich, ich sag mal, das war die Initialzündung, zu sagen, ich möchte unbedingt Anschluss haben. Aber eine Redaktion, in die ich jeden Morgen gehen muss und wo ich dann Gesichter sehe, auf die ich vielleicht keine Lust habe oder die doch zu anders arbeiten oder eben wo sehr straffe Hierarchien meine Arbeit vielleicht auch einschränken könnten, das wollte ich nicht. Das heißt, ich bin dann auf die Suche gegangen und ich folge einigen aus dem Kollektiv schon länger und verfolge auch ihre Arbeit und wertschätze und respektiere sie schon, bevor ich sie überhaupt durchs Kollektiv privat kennengelernt habe. Und da war es für mich eigentlich ganz logisch zu wissen, okay, also gerade inhaltlich oder das, was die machen, die einzelnen Personen, da will ich unbedingt Teil von sein. Und ich muss schon sagen, also ich habe selten so viele Leute auf einem Haufen gehabt und kennengelernt, die mich persönlich und beruflich ausschließlich beeindrucken. Also das hatte ich vorher nicht. Also deswegen würde ich sagen, es war wohl die allerbeste Entscheidung, das zu machen.
Das klingt ja wirklich fantastisch. Dann muss ich gleich die Anschlussfrage stellen, wie wird man denn Mitglied in diesem Kollektiv? Wollt ihr weiter wachsen? Wie sieht es aus?
Ich weiß gar nicht, ob wir weiter wachsen wollen. Vielleicht bleiben wir so ein exklusiver kleiner Kreis.
Also ich glaube, im Moment ist nicht der Plan zu wachsen.
Und wie seid ihr da hingewachsen, wo ihr jetzt hingewachsen seid? Also wie ist Caro dazugekommen? Wie ist das entstanden?
Es gab einen Aufruf und da wurde aufgefordert, sich zu bewerben. Und dem bin ich gefolgt. Und dann war das schon auch ein Bewerbungsprozess, der ein paar Wochen ging. Und ich wurde dann auch in ein Gespräch eingeladen nochmal. Und ich habe jetzt im Nachhinein auch erfahren, dass doch relativ viel darüber gesprochen wurde, welche Personen eben Teil des Kollektivs sind, weil dadurch, dass es sind zwar doch relativ viele, aber eben es ist ja nur eine halbe Klassengröße, sage ich mal. Das heißt, wir arbeiten auch sehr intensiv zusammen und wir müssen uns vertrauen. Das sind ja schon Punkte, die sehr wichtig sind in einer Zusammenarbeit. Also ist auch wichtig zu wissen ungefähr, wen nehme ich auf. Und das kann man natürlich nicht unbedingt mit einer Stunde Bewerbungsgespräch machen. Das kann ich nachvollziehen. Deswegen wurde da relativ viel diskutiert. Ich glaube, ich war eine von dreien, die in diesem, die im letzten Jahr dazugekommen sind und in dieser Bewerbungsrunde. Und ja, dann gab es ein Onboarding. Und dann habe ich eine Person an die Seite bekommen, die mir beim zu Beginn ein bisschen geholfen hat, also gerade was so die Strukturen anbelangt, wann wir uns treffen, wie wir uns treffen, was wir tun, wann wir uns wie besprechen. Ja, und jetzt bin ich Teil dessen.
Gibt es bei euch denn in der Woche feste Termine, also dass ihr auf jeden Fall einmal in der Woche zusammenkommt?
Ja, also wir haben einmal in der Woche einen festen Call zu einer bestimmten Uhrzeit, den wir auch immer mal ein bisschen anpassen. Und da versuchen wir möglichst alle, also so viele wie möglich, dass wir uns austauschen. Und es gibt auch eine Struktur dieses Calls, auf die wir uns ein bisschen geeinigt haben. Also es gibt einen beruflichen Anteil und es gibt einen persönlichen. Und dieser persönliche ist natürlich schon auch gekoppelt an berufliche Hindernisse oder Dinge, über die wir uns einfach mal austauschen wollen, die man vielleicht in einem professionellen Kontext, sage ich mal, nicht unbedingt hat. Aber wir haben alle Fragen, wir haben alle Sorgen, wir haben alle Probleme, aber auch Erfolgserlebnisse, die wir einfach mal teilen wollen. Und da ist dieser Call eine gute Möglichkeit.
Was ist denn eine große Herausforderung oder was sind Herausforderungen in einem Kollektiv oder in eurem Kollektiv speziell?
Ich glaube, die Herausforderung ist, wir sind ja auch über mehrere Länder verstreut, also von Serbien, Österreich, Schweiz, in Deutschland sind wir an mehreren Standorten. Das heißt, wir treffen uns online, da sich da sozusagen nicht aus dem Blick zu verlieren. Diese Kollektivarbeit oder dieses Zusammenarbeiten geht natürlich immer auch nochmal mit extra Care-Arbeit einher. Also das fängt eben an bei sich gegenseitig auf dem Schirm zu haben, bis hin zu bestimmte Infrastruktur aufrechterhalten, pflegen, um dann auch irgendwann auf dieser Basis zusammenzuarbeiten. Genau, und das ist in einem Alltag, in dem wir alle auch noch unabhängig vom Kollektiv arbeiten, einfach, das geht schnell unter. Dann kommen Termine rein, dann hat man vielleicht auch noch privat irgendwas zu tun und ist dann sozusagen, wenn wir uns einmal in der Woche treffen, dann sieht man die anderen erst zwei Wochen später wieder. Ich würde sagen, das ist eine Schwierigkeit, eine Herausforderung.
Ja, wenn nicht sogar die größte, ne? Eigentlich, ja. Finde ich schon, weil so, also ich bin ein bisschen darauf angewiesen, dass ich die anderen online sehe in irgendeiner Form. Und ich habe zum Beispiel jetzt einfach, weil ich auch beruflich natürlich noch ein paar andere Dinge tue, außer Kollektivarbeit, schaffe ich es oft nicht, zu einem bestimmten Termin eben in dem Call zu sein. Und das ist problematisch. Einfach, weil ich jetzt nicht zum Beispiel so leicht sagen kann, dass wir nächste Woche auf ein Bierchen treffen. Das heißt, es ist eigentlich etwas, wo wir schon alle auch versuchen, das zu koordinieren und da Rücksicht aufeinander zu nehmen. Wo können wir uns gegenseitig abholen? Ne? Also manchmal hilft dann auch, mal eben kurz mit jemandem zu telefonieren oder so. Das hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert.
Und es kommt natürlich auch vor, dass wir manchmal publizistische Entscheidungen treffen, wo andere dann Diskussionsbedarf haben. Und das sind aber in der Regel Sachen, an denen man dann auch wächst. So, sowohl als Kollektiv als auch persönlich lernt man dann halt was.
Was sind da eure Strategien, dass ihr euch nicht zerstreitet, sondern dass es irgendwie einigermaßen harmonisch bleibt?
Ich würde sagen, jahrzehntelange Tradition linker Plenumskultur. Nee, das... Ich glaube, wir versuchen einander mit Respekt zu begegnen und einander zuzuhören und ja, ich glaube, eine Diskussionskultur zu pflegen, die das ermöglicht, da konstruktiv zu einem Ergebnis zu kommen.
Ist das auch etwas, was du Leuten empfehlen würdest, die ein Kollektiv gründen wollen. Also jetzt frei, die kommen jetzt von der Schule und denken, ja, es ist eigentlich super nice, im Kollektiv zu arbeiten. Dann muss man auch nicht allein am Schreibtisch sitzen und hat auch vielleicht dieses Klassengefühl noch, was wir jetzt hier in Reutlingen natürlich ein Jahr hatten und was auch super schön ist. Also eine gute Diskussionskultur wäre vielleicht so eine Sache, die man mitbringen müsste, wenn man ein Kollektiv gründet. Habt ihr oder hast du noch weitere?
Ich finde auch mal so, also fünfe gerade sein lassen und vielleicht auch anerkennen, dass Menschen unterschiedlich sind. Da geht es dann schon wieder ein bisschen in die persönliche Ebene. Ja, auch in einer Klasse gibt es ja unterschiedliche Charaktere. Und wenn man sich bewusst macht, dass alles Vorteile hat und auch alles wichtig ist für eine Gruppendynamik, dann kann man da mehr rausnehmen als verlieren. Und außerdem, also ich glaube, ich würde jedem raten, ein Kollektiv zu gründen, erstmal um es auszuprobieren. Und wenn das scheitert, dann ist dann, ja, also dann kannst du zumindest sagen, okay, der erste Versuch war irgendwie doof, dann machen wir jetzt ein zweites Mal und dann wird es bestimmt besser. Und dann kann die Person sich ja überlegen, selber auszusuchen, wer alles ins Kollektiv darf oder so. Muss ja nicht antihierarchisch sein oder hierarchielos. Aber ich glaube, das auszuprobieren, also es ist ja für mich auch ein Versuch gewesen. Ich wusste ja vorher auch nicht unbedingt, wie jetzt ein Kollektiv funktioniert, aber ich hatte nie Probleme in Klassenkontexten oder so, deswegen hatte ich nicht unbedingt Angst davor. Aber es ist schon noch was anderes, als erwachsene Person ohne Lehrer oder Lehrerin plötzlich sich alleine zu organisieren mit anderen, die sich alleine organisieren. Wir haben alle unterschiedliche Arbeitsarten und Formen und auch Arbeitszeiten. Aber ich finde das super, ich nehme da total viel mit. Ich weiß, ich kann immer jemanden erreichen. Und deswegen würde ich schon allen empfehlen, ein Kollektiv zu gründen.
Ich glaube, ich kann das auch nur jeder Person empfehlen. Was vielleicht Sinn macht, ist im Vorhinein wirklich über Struktur nachzudenken. Also über Infrastruktur zum Beispiel. So die Frage von, nutzen wir eine gemeinsame Transkriptionssoftware bis hin zu, teilen wir Honorare auf, zahlen wir alle in einen Topf ein. Aber eben auch die Frage, was braucht es, um diese Struktur aufrechtzuerhalten? Also nicht nur an Geld zum Beispiel, sondern auch an Diskussionsbedarf zum Beispiel. Und auch so dieses regelmäßig, diese Strukturen zu überprüfen, weil es passiert immer in Gruppen, dass sich bestimmte Muster einschleifen, dass sich bestimmte Dynamiken entwickeln. Und das braucht manchmal eben längere Diskussionen, um da wieder rauszukommen. Und das macht, glaube ich, auch Sinn, sich das vor Augen zu führen. Aber ich glaube, es ist, also ich habe die meiste Zeit meines Berufslebens als Einzelkämpfer gearbeitet und das würde ich nie wieder machen.
Ich bin sehr gespannt, welche Kollektive aus unserem Jahrgang hervorgehen. Ich weiß, es gibt ja auch leise Überlegungen bei manchen Leuten. Wir kommen jetzt zu unserer zweiten Kategorie. Die heißt Komm zum Punkt und ist ganz einfach. Ich fange Sätze an und ihr müsst sie beenden.
Komm zum Punkt.
Normalerweise haben wir drei Sätze, die wir vorlesen und die dann beendet werden müssen. Weil ihr ein Kollektiv seid, wollen wir die Arbeit aufteilen und ihr bekommt jeweils zwei Sätze. Timo, die größte Krankheit unserer Branche ist?
Der Kapitalismus.
Caro, die unnötigste Diskussion, die wir mal ausgiebig geführt haben, war?
Boah, fällt mir nichts ein. Hast du noch eine andere Frage? Die unnötigste Diskussion, die wir mal geführt haben.
Oder vielleicht kann man auch sagen, die längste Diskussion, die wir mal ausgiebig, die wir auch geführt haben.
Welche Transkriptionssoftware wir benutzen.
Timo, mein schönster Moment im Selbstlautkollektiv war, als?
Wir uns im Sommer zum Kollektivwochenende getroffen haben. Und wir uns da teilweise zum ersten Mal, teilweise aber auch das erste Mal seit langem wieder persönlich getroffen haben und am Lagerfeuer saßen. Das war richtig schön.
Caro, am Einzelkämpfer-Dasein vermisse ich?
Gar nicht. Ich habe überlegt, wie viel Prozent, aber gar nicht.
Damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts. Wir haben heute darüber gesprochen, ob man als freie Journalistin eigentlich alleine arbeiten muss und haben gelernt, dass man es nicht tun muss. Und darüber haben wir gesprochen mit Carolina Kaltschnee und Timo Stukenberg. Die beiden sind Teil des Selbstlaut-Kollektivs und haben uns ein bisschen erzählt, wie sie so arbeiten und haben uns berichtet von ihrem großen Jahresprojekt dieses Jahr. Das war eine große Recherche zu Femiziden. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart.
Danke euch für die Einladung.
Dankeschön.
Hier gibt es nächste Woche wieder eine Folge, nee, hier gibt es in 2 Wochen wieder eine Folge von Reporter Insights. Das ist der Podcast von uns, der Reportageschule Reutling und von Reportagen FM. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann liked ihn doch, abonniert ihn, das hilft uns gehört zu werden. Gebt uns gerne Feedback, am liebsten bei Instagram, da heißen wir @reportageschule. Ihr könnt uns auch gerne Themenvorschläge schicken oder sonst irgendwas loswerden, was euch auf dem Herzen liegt. Tschüss.
Ciao.
Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.